Wir hatten einen ganz besonderen Jugendabend am Freitag. Es war wirklich spektakulär. Wir sind hier gut vertreten als Jugend, auch heute. Es ist wirklich klasse gewesen. Wir sind also mit 5 Teams durch die Innenstadt gesaust, wie die Verrückten, sind an einer, ich glaube, kurdischen oder türkischen Demonstration noch vorbeigekommen, wo wer weiß, was da demonstriert wurde. Und wir sind wie die Verrückten, haben uns gegenseitig gejagt und ein Mr. X-Mobile-Spiel gemacht. Es gab 5 Teams, alle hatten ein Smartphone und ein Team davon war Mr. X und musste gejagt und gefunden werden. Und es war also sowas von großartig. Ich hatte echt selten so einen genialen Abend in letzter Zeit wie diesen Freitagabend. Also ich weiß nicht genau, wie es euch ging, aber ich glaube, wir waren echt ziemlich begeistert so. Wir haben 3 Durchgänge gespielt und es ist wirklich verrückt, beim Hauptbahnhof über Hecken und Zäune. Und wir waren kurz davor, geschnappt zu werden, dann um die Häuserecke, dann über einen anderen Zaun und dann mit hechelnder Zunge irgendwo dann doch geschnappt zu werden. Und also es war... Bitte? Von wem? Ja, die Polizei war nicht schnell genug. Die war ja vor allem dabei, also insofern... Aber das ist wirklich auch toll gewesen, das Gefühl, sowas machen zu können. Und das kann man, glaube ich, in vielen Ländern könnte man sowas gar nicht machen, wo dann viel Militär und Polizei überall steht und man Angst haben muss, weil es eine Diktatur ist oder weil, wer weiß, was das Volk unterdrückt wird. Und wir können einfach mitten in der Stadt, können wir einfach ein Spiel machen und uns irgendwie kennenlernen. Und das war richtig gut. Das Bild, das zeigt so ein bisschen, wir Treffpunkt waren im CVJM-Konsul Hackfeldhaus und von da aus ging es dann los. Es ist aber nicht immer so schön und es macht nicht immer so viel Spaß. So ging es auch dem Wellensittich Chilpi. Der saß fröhlich in seinem Käfig, sang sein Lied, bis seine Besitzerin beschloss, man könnte ja den Käfig auch mal sauber machen und dachte sich, ach Mensch, mache ich das doch eben mit dem Staubsauger. Hielt das Staubsaugerrohr rein. Und dann, wie es nicht anders kommen konnte, klingelte das Telefon, irgendwie war sie abgelenkt und Chilpi Trupp wurde aufgesaugt vom Staubsaugerrohr und befand sich im Staubsaugerbeutel. Als sie das merkte, oh, war aber ein Riesenschock, ging sie schnell zum Staubsauger, machte sofort den auf und holte den Staubsaugerbeutel raus, zerriss den Beutel und guckte nach und sah, Chilpi war da drin und er lebte. Er hatte es überlebt, er war nur vollkommen benommen und verdattert und völlig verstaubt. Da dachte sie, ach Mensch, was mache ich jetzt? Ich muss den irgendwie wiederbeleben. Und dann nahm sie ihn, Chilpi, und hielt ihn unter den Wasserhahn und erstmal sauber machen hier. Und Chilpi, der bedankte sich natürlich mächtig, völlig nass und kalt und vollkommen also desorientiert. Und dann dachte sie, oh Mensch, das ist ja so nass und kalt, ich muss den irgendwie trocknen. Aber nicht mit dem Handtuch, dachte sie sich, sondern ach, ich nehme eben den Föhn. Nahm sie den Föhn und pustete ihn trocken. Also war völlig fertig und völlig mit der Welt am Ende. Und ein Freund fragte die Besitzerin dann eine Woche später und sagte, Mensch, wie geht's denn Chilpi eigentlich so? Sie sagte, ja, also Chilpi, der singt jetzt nicht mehr so viel. Der sitzt einfach immer nur auf seiner Stange und starrt in die Gegend. Aber sonst geht's ihm gut. Also Chilpi wurde aufgesaugt, fast ertränkt und dann irgendwie so schließlich vom Föhn fast weggepustet. Und so kann es einem gehen. Ne? Manchmal kommt es ganz schön dicke. Und wenn was ist, dann ist manchmal noch viel mehr und dann kommt noch mehr dazu. Und wir wissen manchmal genauso wenig wie Chilpi selber. Er wusste auch nicht, was das alles für Zusammenhänge sind, aber er wurde von einer Krise in die nächste gestürzt. In einem Moment kann es uns auch so gehen, dass es uns gut geht, wir singen so unser Lied und dann im nächsten Moment auf einmal werden wir aufgesaugt und ja von Problemen, von Bewährungsproben, von Schwierigkeiten irgendwie so richtig ja durch die Mangel genommen. Und dann kann das auch passieren, dass uns unser Lied so rausgerissen wird aus unserem Herzen und wir irgendwie nur noch da sitzen und starren und irgendwie das auch nicht mehr so richtig singen können. Manchmal kann das so sein, dass es dir so geht, weil du selber etwas erlebst. Manchmal kann es so sein, dass du so überwältigt bist von dieser Immensität von Situationen, die es gibt, weil jemand anders was erlebt, den du vielleicht kennst, So wie vor kurzem jemand bei uns, ein Freund, auf der Terrasse saß und völlig aufgelöst war und da einige Stunden lang erzählt hat, wie schrecklich das ist mit seiner Ehe und es ist alles auseinander und es geht gar nichts mehr und Haus verkaufen und Scheidung und Trennung und die Kinder sind hin und her gerissen. Und er wusste nicht mehr weiter. Und wir haben noch versucht, irgendwie ein Konzept zu machen und eine Idee zu geben. Und es hat alles überhaupt nichts genützt. Also diese Situation war viel zu groß, um da mit Worten oder mit Konzepten oder mit Ideen irgendwas dran zu ändern. Es gibt Situationen in unserer Welt und bei uns selber, aber vielleicht bei jemandem, den wir kennen, die sind zu immens und die sind zu unerklärlich, um mit Worten etwas dazu zu sagen. Es gibt Dinge, die du erlebt hast, die Leute erlebt haben, die vielleicht auch ganz weit weg sind, wie jetzt zum Beispiel in dieser Woche dieses Boot in China, was auf dem Fluss untergegangen ist, gekentert ist und so viele Menschen sind gestorben und irgendwie 7 oder so sind gerettet oder von ein paar hundert oder was weiß ich was. Und du liest das und du liest die Zeitungsüberschrift und du denkst einfach nur, oh Mann. Manchmal trifft es dich, manchmal liest du auch einfach nur drüber hinweg und sagst, ja, Mensch, immer wieder was passiert, aber manchmal trifft es dich auch. Vielleicht auch sogar von Menschen, die du gar nicht kennst, wo du gar keinen Bezug dazu hast. Aber die Situationen des Lebens und des Leidens, die sind manchmal völlig unermesslich und die gehen über Worte hinaus. Ja. Und mein Anliegen für heute Morgen ist es, dass wir bei uns Raum schaffen für die Unermesslichkeit des Lebens und des Leidens. Dass wir Raum schaffen dafür. Und das ist nicht selbstverständlich. Gerade im christlichen Bereich und gerade im christlichen Kontext, da gibt es eine Bewegung, da gibt es eine Botschaft, da wird schnell gesagt, du musst glauben, du musst beten, deine Probleme werden besser. Oder es geht noch drüber hinaus, das ist bei uns in Deutschland nicht so stark, aber in Amerika sehr stark, wenn du Christ bist, wenn du glaubst, wenn du betest, dann wirst du Erfolg haben in deinem Leben. Oder wenn du Christ bist und wenn du glaubst und wenn du betest, dann wirst du gesund werden. Oder wenn du Christ bist, wenn du glaubst, wenn du betest, dann wirst du anerkannt sein. Bis hin dazu, du wirst sogar berühmt werden. Erfolgreich, gesund, berühmt. Und eine vierte Sache wird auch manchmal versprochen, du wirst reich, du wirst viel Geld haben. Darum ist das nicht selbstverständlich, was wir hier heute Morgen, was ich mit euch gerne besprechen und bedenken möchte, es ist wirklich nicht selbstverständlich, Raum zu schaffen für die Unermesslichkeit des Leidens. Manchmal ist es weit weg von dir, vielleicht auch heute Morgen ist es weit weg von dir und du bist nicht selbst so richtig betroffen und ergriffen, aber jemand anders ist betroffen, den du kennst. Oder jemand ist betroffen, den du nicht kennst, aber es betrifft dich mit, weil du Teil der Menschheit bist und Teil dieser Welt bist. Und dann könnte man ja denken, wenn man älter wird, dann wird es besser. Und dann hat man gelernt, mit Leidenssituationen besser umzugehen. Und dann kommt man damit besser klar. Und ich glaube, es stimmt auch in einem gewissen Sinne. Man lernt, mit Leiden anders umzugehen, was man selber erlebt oder was andere erfahren. Aber das Problem dabei ist, je älter man wird, desto mehr Leiden erlebt man ja auch. Also es wird ja nicht weniger, was man erlebt. Das heißt, man lernt zwar einerseits, besser klarzukommen, andererseits erlebt man aber auch viel mehr Leiden. Und es hilft einem nicht wirklich. Es hilft einem nicht wirklich. Und ganz schwierig wird's dann, wenn dann gesagt wird von, ich will das jetzt nicht abfällig sagen, so, aber manchmal, ich selber hab's manchmal so gemacht, so nach dem Motto, so ein christliches Pflaster draufkleben und sagen, womöglich einen Rat geben, womöglich einen Tipp geben oder womöglich irgendwie mal eben beten oder so und dann wird das wieder oder eine Verheißung Gottes, ja, nein sprechen, ja, Gott wird das schon richten oder dich trösten oder so und das war's dann. Raum schaffen für die Unermesslichkeiten des Lebens und des Leidens. Römer 8, wir befinden uns mittendrin und wir hatten letzten Sonntag, hatten wir gesehen, wie Römer 8 uns nahebringt, dass wir keine Verdammnis mehr zu fürchten haben, wenn wir in Christus Jesus sind, wenn wir in Lebensgemeinschaft mit Jesus sind, gibt es keine Verdammnis mehr. Es wird auch nie wieder welche gegeben. Das heißt, wir können ausatmen und uns entspannen. Und das Zweite, was wir gesehen haben, ist, dass der Heilige Geist, wenn der ins Spiel kommt in unserem Leben, dass der uns eine neue Sprache gibt. Aber was ist das für eine Sprache? Es ist eine Babysprache. Wir dürfen Papa zu Gott sagen. Wir dürfen sagen, aber Vater. Und das haben, auf die Idee wären wir vorher gar nicht gekommen. Wenn der Heilige Geist nicht in dir ist, kommst du nicht auf die Idee, zum himmlischen Chef des Universums Papa zu sagen. Auf so eine Idee wird man nicht kommen. Wenn der Heilige Geist nicht in dir das hervorbringt, diese Nähe und diese Sehnsucht, einfach nur mal zu Papa zu laufen, dich um den Arm zu klammern, an seinen Hals zu klammern, einfach gar nichts zu wollen, gar nichts zu sagen, nicht zu bitten, nicht zu danken, einfach nur Papa. Diese Beziehung ist neu durch den Geist Gottes. Und jetzt geht Römer 8 weiter. Heißt das denn, wenn es keine Verdammnis gibt für die, die in Christus Jesus sind, wenn wir diese neue Sprache bekommen, wenn wir diese Beziehung zu unserem himmlischen Papa haben, heißt das denn, es gibt keine Schwierigkeiten mehr? Das heißt es sicherlich nicht. Und hier ist die Rede von einem dreifachen Seufzen. Vers 18. Ich bin überzeugt, das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet und die Gott an uns offenbar machen wird. Allein schon Vers 18, wenn wir den mal nehmen. Hört sich das so an, als sei Paulus frei von Problemen, von Leiden, als sei er irgendwie weit weg und würde jemand, ja, würde davon reden, von dem Leiden und den Wunden und dem Schmerz, den es gibt, wie jemand, der nichts davon weiß, also der weit weg ist, der das immer nur bei anderen beobachtet und er selber, er hat lauter Engel um sich herum und die Engel, die sorgen mal dafür, ey, Probleme weg, ey, Schwierigkeiten weg, hier ist Paulus, der kriegt keine Probleme. So hört sich das nicht an, nein. Jesus, der hätte das wirklich tun können, der hätte mit einem Fingerschnipsen die Engel rufen können und hätte sagen können, bewahrt mich jetzt mal vor diesem Weg und verteidigt mich. Und er wollte es auch. Und er hat darum gerungen. Aber seine Einstellung war anders. Er hat auf sein Recht verzichtet, Engelskrieger zu rufen und sich von seinem Leiden zu befreien. Er hat auf das Recht verzichtet. Er hat gesagt, dein Wille geschehe. Er vermied das nicht. Und Paulus, der war doch so ein toller Mensch. Der war so ein hingegebener Christ, der war Missionar. Mensch, Herr, den kannst du doch beschützen vor Problemen. Aber der wurde richtig durch die Mangel genommen. Der wurde attackiert von Neidern, von üblen Typen. Er wurde einmal fast gesteinigt, landete mehrfach im Gefängnis, wurde misshandelt, kam gerade noch so mit dem Leben davon, blutete, als die Steine geflogen waren, hatte überall Schürfwunden. Hätte doch sagen können, Herr, ich beanspruche jetzt, dass diese Steine, die hier auf mich zugeflogen kommen, in der Luft stehen bleiben. Stopp! Ich glaube und bete, dass diese Steine stehen bleiben und runterfallen. War nicht so. Wumm! Haben ihn getroffen. Hat geblutet. Jesus genauso. Hammerschlag auf den Nagel. Reingehauen den Nagel in die Hand. Hat geblutet. Hass. Dornenkrone. Sehr, sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr leidvoll. Und wenn wir das angucken, dann ist es überhaupt nicht vereinbar damit. Wir sehen das, wir merken das ja schon an dem Beispiel von Paulus, an dem Beispiel von Jesus. Es ist nicht vereinbar damit zu sagen, wenn du Christ bist, dann wirst du erfolgreich. Und dann wirst du vor unangenehmen Umständen bewahrt. Oder dann wirst du womöglich reich und berühmt und gesund. Vers 19. Ja, die gesamte Schöpfung wartet sehnsüchtig darauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Also hier ist auch von Herrlichkeit die Rede, aber diese Herrlichkeit, das ist etwas, was in dem Leid sichtbar wird, was nicht irgendwie bedeutet, wir werden von Leiden befreit, sondern in dem Leiden kommt diese Herrlichkeit immer mehr durch und wird irgendwann mal ganz sichtbar sein für alle Schöpfung. Wir sind also nicht die Einzigen, die sich nach Heilung und nach Erlösung der ganzen Schöpfung sehnen, sondern die Schöpfung selber wartet sehnsüchtig drauf, dass die Kinder Gottes in ihrer ganzen Herrlichkeit sichtbar werden. Ganze Schöpfung, der Planet ist verwundet, gebrochen, ächzt und stöhnt und wartet sehnsüchtig. Das ist so wie mit vorgestrecktem Kopf wartet man auf etwas, sehnt sich nach etwas, nämlich nach physischer Heilung, Erneuerung. Letztendlich Wiederherstellung, Neuschaffung der ganzen Erde. Vers 20. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit oder Vergänglichkeit unterworfen worden, ohne dass sie etwas dafür kann. Sie musste sich dem beugen, der sie unterworfen hat. Allerdings hat sie eine Hoffnung. Auch die Schöpfung wird von der Versklavung an die Vergänglichkeit zur Herrlichkeit der Kinder Gottes befreit werden. Denn wir wissen, dass die gesamte Schöpfung bis heute unter ihrem Zustand seufzt, als würde sie in Geburtswehen liegen. Es ist ein dreifaches Seufzen, von dem hier die Rede ist. Und Leiden, es gibt Situationen, es gibt Leiden, die gehen über Worte hinaus. Wir brauchen Raum für die Unermesslichkeit des Lebens und des Leidens. Unser persönliches, aber das Leiden auch der ganzen Erde, der ganzen Schöpfung. Und ich leide persönlich darunter, mir tut das weh, wenn ich manchmal den Eindruck habe, dass man nur sein eigenes Leiden sieht und dass man nur um sich selber kreist, aber nicht solidarisch ist mit dem Leiden von anderen Menschen. Das Leiden, was wir persönlich erleben, ist dazu da, um uns solidarisch zu machen, damit unser Raum, unser innerer Raum größer wird für das Leiden von anderen. Nicht nur von anderen Menschen, sondern von Mitgeschöpfen, von der Erde, von dem Planeten, der stöhnt und ächzt. Der ganze Planet, das heißt auch die Tiere, auch die Pflanzen, die Umwelt stöhnt und ächzt und sehnt sich nach Heilung, nach Erneuerung des ganzen Planeten. Und mir tut das weh, wenn ich das Gefühl habe, dass solche Gesichtspunkte des Evangeliums wie der Blick auf den Planeten, der Blick auf die Tiere, auf die Pflanzen, auf die Luft, auf das Wasser, auf die Umwelt, auf die Gerechtigkeit, mit dem Essen in der Welt und die Ungerechtigkeit und die Zerstörung, die angerichtet wird, die Zerstörung der Wälder, die Zerstörung der Ozeane. Wenn man sagt, das hat mit dem Evangelium nichts zu tun, das ist alles nur zweitrangig oder drittrangig. Und da sollen sich die Greenpeace drum kümmern oder da sollen sich die Gründung drum kümmern. Das hat mit Jesus nichts zu tun. Die Schöpfung stöhnt aber mit uns mit. Die ächzt. Vers 22, die gesamte Schöpfung bis heute seufzt unter ihrem Zustand. Das heißt, Erlösung müssen wir viel größer denken. Es geht nicht nur um mich persönlich, dass ich in den Himmel komme. Es geht um eine geheilte Schöpfung, eine erneuerte Schöpfung und Gesellschaft. Diese Unermesslichkeiten, die über Sprache hinausgeht. Und da möchte ich ein paar Bilder zeigen und da gar nicht so viel zu sagen. Einfach nur ein Eindruck davon, wie stöhnt und seufzt und ächzt der Planet. Das ist ein Kohlekraftwerk in Nordrhein-Westfalen, was jetzt nach wie vor total aktiv ist. Gerodete Regenwaldfläche in Zentral-Kalimantan. Es war alles mal Regenwald. Und das wird für die Papier-, Zellstoff- und Palmölproduktion gerodet. Verschmutzung der Ozeane, der Meere. Im Moment ganz aktuell in Australien ganz doll bedroht das Great Barrier Reef. Soweit erstmal ein Blick auf dieses Stöhnen und Seufzen der ganzen Schöpfung. Das Evangelium heißt nicht nur du und Jesus, sondern wir sind eingebettet in ein Seufzkonzert. Wir sind eingebettet in ein Konzert des Seufzens. Es gab doch dieses Lied neulich, ein Hoch auf uns von Andreas Burani. Man könnte auch sagen, ein Seufzen auf uns. Das wäre die Blues-Variante. Ein Seufzen auf uns, ein Seufzen auf dem Planeten, ein Seufzen auf unsere Mitmenschen. Das ist die Realität und das ist die Wirklichkeit und das ist Teil der Geschichte Gottes mit uns und mit seiner Welt und mit seinen Menschen. Und das Leiden der Kreatur, der Geschöpfe, aller Geschöpfe, das geht uns was an. Wir seufzen, die Geschöpfe, die Mitgeschöpfe seufzen, der Planet seufzt. Es ist nicht nur Evangelium, du und Jesus. Wir haben uns da auch schon selber Gedanken drüber gemacht als Gemeinde und wir haben mal irgendwann so eine Kleinigkeit beschlossen, die aber, finde ich, schon wichtig ist, dass wir gesagt haben, wir besorgen uns fair gehandelten, nachhaltig erwirtschafteten Kaffee. Also beim Kaffee fängt es schon an, dass man achtet auf Bio, dass man auf Nachhaltigkeit achtet. Ja, das hat doch nichts mit dem Evangelium zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun. Das hat sehr viel damit zu tun. Denn die Schöpfung sehnt sich. Und die seufzt und die ächzt und die stöhnt. Sie sehnt sich danach, dass etwas Neues passiert, was noch nicht da ist. Und wir dürfen und wir sollten Raum schaffen für die Immensität und für die Unermesslichkeit des Leidens. Es gibt Initiativen, die, um das jetzt mal positiv darzustellen, die sich damit ganz viel beschäftigen. Hier eine evangelikale Bewegung, die heißt Micha-Initiative und die hat sich die 8 Millenniumsziele der Vereinten Nationen auf die Fahne geschrieben. Da geht es um Armut und Hunger, da geht es um Bildung von Kindern, da geht es um gleiche Rechte für Frauen und Männer, da geht es darum, die Kindersterblichkeit zu senken, um Gesundheit von Müttern, um Eindämmung von HIV und AIDS und Malaria und anderen schweren Krankheiten, die vermeidbar sind und um ökologische Nachhaltigkeit und um eine globale Partnerschaft für Entwicklung. Die Micha-Initiative ist eine evangelikale Initiative, die von der Evangelischen Allianz verantwortet wird. Das finde ich großartig. Ich finde das super. Jesuszentriertheit bedeutet auch das Mitstöhnen und Mitseufzen mit der ganzen Schöpfung. Hier ist eine andere Initiative. Da gibt es ein Tauschevent am 13. Juni weltweit in vielen Städten. Ich glaube, Bremen ist jetzt nicht dabei, aber Lübeck, Hamburg, Hannover, andere Städte. Das ist ein Event, da wird getauscht, was man hat an Kleidung und nicht mehr braucht. Und das ist auch ein Beitrag. Das sind Kleinigkeiten, aber das ist ein Beitrag. Und ich wünsche mir, dass da die Gemeinden an vorderster Front die Pioniere sind und voller Leidenschaft dabei sind, wenn es darum geht, mitzuseufzen, solidarisch zu sein mit dem Leiden und auch Initiativen zu starten, um an dieser Heilung, an dieser Erneuerung der Schöpfung dabei zu sein und nicht zu sagen, naja, das hat eh alles keinen Sinn und das hat eh alles keinen Zweck. Auch hier gibt es ein Gebetskonzert für eine gerechtere Welt, was ich einfach gefunden habe. Das sind jetzt nur wahllose Beispiele, wo sich Christen aufmachen und sagen, wir wollen dieses Ganze sehen, wir wollen die ganze Geschichte Gottes und nicht nur darum, dass es um ein persönlich und Jesus geht. Vers 23, wir gehen noch mal einen kleinen Tick weiter. Und selbst wir, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als seine Kinder einsetzen und uns den neuen Körper geben wird, den er uns versprochen hat. Wir, auch wir. Es ist ja nicht nur so, dass andere betroffen sind, sondern auch wir. Und ich finde das gut, wie Paulus das ausgedrückt hat, obwohl wir den Heiligen Geist bekommen haben. Also nicht dieses Don't worry, be happy, happy, clappy Evangelium. Du wirst reich, berühmt und erfolgreich und gesund, wenn du an Jesus glaubst. Vers 26. In gleicher Weise steht uns der Geist dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Und auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein, in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Ist das nicht faszinierend? Die ganze Schöpfung stöhnt und seufzt. Auch wir selber stöhnen und seufzen unter dem Leiden und der Unermesslichkeit des Lebens. Und als drittes, auch Gott seufzt. Mit Flehen und Seufzen tritt der Heilige Geist für uns ein. Gott ist mit eingebunden in dieses Seufzkonzert, weil das Leiden und die Immensität des Leidens über Worte hinausgeht, bleibt nur ein Seufzen, ein dreifaches Seufzen. Seufzen der Schöpfung, unser persönliches Seufzen und das Seufzen Gottes. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst ist. Ich weiß nicht, ob uns das so bewusst war, dass Gott angesichts des Leidens und der Immensität allen Leidens, der Gebrochenheit von Menschen, der Gebrochenheit von Familien, der Gebrochenheit der Welt, angesichts dieser vielen körperlichen Schmerzen, Ungerechtigkeiten, Zerstörung des Planeten, persönlichen Problemen, die jeder von uns hat, dass Gott deswegen seufzt. Es ist nicht in Worte zu fassen. Manche Situationen gehen weit über Worte hinaus. Und wir wissen ja noch nicht mehr, wie wir da beten sollen. Ja, du leidest. Ja, du hast Probleme. Lass mich für dich beten. Ja, ich weiß ja noch nicht mehr, wie ich beten soll. Ja, da muss ich die richtigen Worte, da muss ich laut sprechen, da muss ich vollmächtig beten. Da muss ich vielleicht die alten Luther-Vokabeln wieder rausholen von der Übersetzung von 1517 und muss ganz, ganz christliche Worte verwenden. Und dann wird es dir besser gehen. Wir wissen ja noch nicht mehr, wie wir beten sollen. Wir wissen noch nicht mehr, was wir beten sollen. Gott seufzt einfach nur. Es ist zu groß. Es übersteigt Worte. Auch Hiob, der musste durch so viel Schreckliches durch, hat seine Familie verloren, seine Kinder verloren, ist schwer krank geworden. Und diese Geschichte von Hiob im Alten Testament, die ist so eine dramatische Geschichte des Leidens. Und wenn wir das sehen, dann ist genau dieser Effekt wieder da, die reflexartige, der Gedanke, oh, ich hol mal eben schnell Hilfe und ich repariere deine Wunden, ich klebe da ein Pflaster drauf und dann musst du auch noch ein bisschen mehr glauben und beten, ja, und dann geht's dir besser. Und außerdem, übrigens, du bist selber schuld daran, nix da. Dieses Schuldverschiebespiel läuft nicht. Das war auch der große Auftakt von Römer 8, es gibt keine Verdammnis mehr, es geht überhaupt nicht drum. Es geht darum, solidarisch zu sein und mitzuseufzen und mitzustöhnen und einfach mal in der Stille Raum zu lassen für die Unermesslichkeit von Lebenssituationen und von Leiden. Und das muss ich auch mir selber sagen, das möchte ich auch mir selber sagen, dass ich mir Raum lasse, dass ich anderen Raum lasse und dass ich dem Planeten Raum lasse in den verschiedensten, sehr, sehr schwierigen, problematischen Situationen, in denen wir uns befinden können. Der Geist Gottes selber fühlt es mit. Und ich wünschte mir heute Morgen, dass wir so einen Empathietest vielleicht mal machen und dass wir, wenn wir beim Abendmahl sind, uns selbst fragen, dass wir vielleicht so einen Fühltest machen. Fühlst du das mit? Die Immensität des Leidens, der Schöpfung von deinen Kollegen, von deinen Mitmenschen in deiner Familie, von dir selber. Fühlst du das oder redest du nur drüber und versuchst es zu erklären? Als Jesus am Kreuz hing, hat er geschrien, warum? Aber das ist ja keine Frage gewesen vom Intellekt her. Er hat ja nicht gefragt, warum und wollte dann eine Erklärung dafür haben. Diese Frage, warum, das ist eine Frage, die wir fühlen. Und ich frage dich, fühlst du diese Frage? Oder willst du die erklären? Oder willst du deine Antwort drauf geben? Das ist der Klang des Warums. Mitempfinden, mitfühlen. Raum geben für dieses unbeantwortete Warum. Und dieses Warum hallt durch die ganze Geschichte der Bibel. Im Alten Testament, in den Psalmen kommt so oft das Wort Warum vor. Du kannst ja mal nachgucken in der Konkordanz oder bei Google meinetwegen. Tipp mal ein, Warum und dann Psalm. Oder wie lange noch, Herr? Ja, das sind doch keine Fragen, wo es Erklärung. Wann hören wir damit auf, irgendwas immer erklären zu wollen? Wann hören Prediger oder Predigerinnen auf, damit alles, was in der Bibel steht, immer erklären zu wollen? Und nochmal wieder erklären und nochmal wieder hier erklären. Es ist gut, ich bin selber Theologe, ich habe das studiert und ich freue mich darüber und ich liebe es, theologisch zu forschen. Aber hören wir doch mal auf damit. Machen wir doch mal einen Empathietest. Kannst du das fühlen, den Klang des Leidens? Kannst du das fühlen, die Unermesslichkeit von Schmerzen, die Menschen erleiden, die Schöpfung erleidet? Kannst du einstimmen in das dreifache Seufzen? Das Seufzen der Schöpfung, dein persönliches Seufzen und das Seufzen des Geistes in dir, der mitseufzt. Kannst du das fühlen? Lass uns Raum schaffen dafür, für die Unermesslichkeit des Leidens und des Lebens. Amen.